Als ich 15 war, hatte ich Gelbsucht. Die Krankheit begann im Herbst und endete im Frühjahr. Je kälter und dunkler das alte Jahr wurde, desto schwächer wurde ich. Erst mit dem neuen Jahr ging es aufwärts. Der Januar war warm und meine Mutter richtete mir das Bett auf dem Balkon. Ich sah den Himmel, die Sonne, die Wolken und hörte die Kinder im Hof spielen. Mein erster Weg führte mich von der Blumenstraße, in der wir im zweiten Stock eines um die Jahrhundertwende gebauten, wuchtigen Hauses wohnten, in die Bahnhofstraße. Dort hatte ich mich an einem Montag im Oktober auf dem Weg von der Schule nach Hause übergeben. Schon seit Tagen war ich schwach gewesen, so schwach wie noch nie in meinem Leben. Jeder Schritt kostete mich Kraft. Wenn ich zu Hause oder in der Schule Treppen stieg, trugen mich meine Beine kaum. Ich mochte auch nicht essen. Selbst wenn ich mich hungrig an den Tisch setzte, stellte sich bald Widerwillen ein. Morgens wachte ich mit trockenem Mund und dem Gefühl auf, meine Organe lägen schwer und falsch in meinem Leib. Ich schämte mich, so schwach zu sein. Ich schämte mich besonders, als ich mich übergab. Auch das war mir noch nie in meinem Leben passiert. Mein Mund füllte sich. Ich versuchte es hinunterzuschlucken, presste die Lippen aufeinander, die Hand vor den Mund, aber es brach aus dem Mund und durch die Finger. Dann stützte ich mich an die Hauswand, sah auf das Erbrochene zu meinen Füßen und wirkte hellen Schleim. Die Frau, die sich meiner annahm, tat es fast grob. Sie nahm meinen Arm und führte mich durch den dunklen Hausgang in den Hof. Oben waren von Fenster zu Fenster Leinen gespannt und hing Wäsche. Im Hof lagerte Holz. In einer offenstehenden Werkstatt kreischte eine Säge und flogen die Späne. Neben der Tür zum Hof war ein Wasserhahn. Die Frau drehte den Hahn auf, wusch zuerst meine Hand und klatschte mir dann das Wasser, das sie in ihren hohlen Händen auffing, ins Gesicht. Ich trocknete mein Gesicht mit dem Taschentuch.
Nimm den anderen.
Neben dem Wasserhahn standen zwei Eimer. Sie griff einen und füllte ihn. Ich nahm und füllte den anderen und folgte ihr durch den Gang. Sie holte weit aus, das Wasser platschte auf den Gehweg und schwemmte das Erbrochene in den Rinnstein. Sie nahm mir den Eimer aus der Hand und schickte einen weiteren Wasserschwall über den Gehweg. Sie fragte mich, wo ich wohnte, stellte die Eimer in den Gang und brachte mich nach Hause. Sie lief neben mir, in der einen Hand meine Schultasche und die andere an meinem Arm. Es ist nicht weit von der Bahnhofstraße in die Blumenstraße. Sie ging schnell und mit einer Entschlossenheit, die es mir leicht machte, Schritt zu halten. Vor unserem Haus verabschiedete sie sich. Am selben Tag holte meine Mutter den Arzt, der Gelbsucht diagnostizierte. Irgendwann erzählte ich meiner Mutter von der Frau. Ich glaube nicht, dass ich sie sonst besucht hätte. Aber für meine Mutter war selbstverständlich, dass ich, sobald ich könnte, von meinem Taschengeld einen Blumenstrauß kaufen, mich vorstellen und bedanken würde. So ging ich Ende Februar in die Bahnhofstraße. Ich wusste den Namen der Frau nicht. Mit dem Blumenstrauß in der Hand stand ich unschlüssig vor der Tür und den Klingeln. Ich wäre lieber umgekehrt. Aber dann kam ein Mann aus dem Haus, fragte, zu wem ich wolle und schickte mich in den dritten Stock. Was das Treppenhaus ursprünglich an bescheidener, der Prächtigkeit der Fassade nicht vergleichbarer Schönheit besessen haben mochte, war längst vergangen. Der rote Anstrich der Stufen war in der Mitte abgetreten. Das geprägte grüne Linoleum, das neben der Treppe schulterhoch an der Wand klebte, abgewetzt. Und wo im Geländer die Stäbe fehlten, waren Schnüre gespannt. Es roch nach Putzmitteln. Vielleicht ist mir das alles auch erst später aufgefallen. Es war immer gleich schäbig und gleich sauber und gab immer den gleichen Putzmittelgeruch. Ich erinnere mich nicht, im Treppenhaus jemals einem anderen Bewohner begegnet zu sein. Ich erinnere mich auch nicht mehr, wie ich die Frau begrüßt habe. Vermutlich hatte ich mir 2, 3 Sätze über meine Krankheit, ihre Hilfe und meinen Dank zurechtgelegt und habe sie aufgesagt. Sie hat mich in die Küche geführt. Die Küche war der größte Raum der Wohnung. In ihr standen Herd und Spüle, Badewanne und Badeofen, ein Tisch und zwei Stühle, ein Küchenschrank, ein Kleiderschrank und eine Couch. Ich erinnere mich auch nicht mehr, was wir in der Küche geredet haben. Sie bügelte. Sie hatte eine Wolldecke und ein Leintuch über den Tisch gebreitet und nahm ein Wäschestück nach dem anderen aus dem Korb, bügelte es, faltete es und legte es auf den einen der beiden Stühle. Auf dem anderen saß ich. Sie bügelte auch ihre Unterwäsche. Ich wollte nicht hinschauen, konnte aber auch nicht wegschauen. Sie trug eine ärmellose Kittelschürze, blau mit kleinen, blassen, roten Blüten. Sie hatte ihr schulterlanges, aschblondes Haar im Nacken mit einer Spange gefasst. Ihre nackten Arme waren blass. Die Handgriffe, mit denen sie das Bügeleisen aufnahm, führte und absetzte und dann die Wäschestücke zusammen und weglegte, waren langsam und konzentriert. Und ebenso langsam und konzentriert bewegte sie sich, bückte sich und richtete sich auf. Über ihr damaliges Gesicht haben sich in meiner Erinnerung ihre späteren Gesichter gelegt. Wenn ich sie vor meine Augen rufe, wie sie damals war, dann stellt sie sich ohne Gesicht ein. Ich muss es rekonstruieren. Hohe Stirn, hohe Backenknochen, blassblaue Augen, volle, ohne Einbuchtung gleichmäßig geschwungene Lippen, kräftiges Kinn. Ein großflächiges, herbes, frauliches Gesicht. Ich weiß, dass ich es schön fand, aber ich sehe seine Schönheit nicht vor mir.
Wart noch! Ich muss auch los und komm ein Stück mit.
Ich wartete im Flur. Sie zog sich in der Küche um. Die Tür stand einen Spalt auf. Sie zog die Kittelschürze aus und stand im hellgrünen Unterkleid. Über der Lehne des Stuhls hingen zwei Strümpfe. Sie nahm einen und raffte ihn mit wechselnd greifenden Händen zu einer Rolle. Sie balancierte auf einem Bein, stützte auf dessen Knie die Ferse des anderen Beins, beugte sich vor, führte den gerollten Strumpf über die Fußspitze, über Wade, Knie und Schenkel, neigte sich zur Seite und befestigte den Strumpf an den Strumpfbändern. Sie richtete sich auf und griff nach dem anderen Strumpf. Ich konnte die Augen nicht von ihr lassen. Von ihrem Nacken, von ihren Schultern, von ihren Brüsten, die das Kleid mehr umhüllten als verbarg, von ihrem Po, an dem das Unterkleid spannte, als sie den Fuß auf das Knie stützte. Sie spürte meinen Blick. Sie hielt im Griff nach dem anderen Strumpf inne, wandte sich zur Tür und sah mir in die Augen. Ich weiß nicht, wie sie schaute. Verwundert? Fragend? Wissend? Tadelnd? Ich wurde rot. Einen kurzen Augenblick stand ich mit brennendem Gesicht. Dann hielt ich es nicht mehr aus, stürzte aus der Wohnung, rannte die Treppe hinunter und aus dem Haus. Ich ging langsam. Bahnhofstraße, Häuserstraße, Blumenstraße. Seit Jahren war es mein Schulweg. Ich kannte jedes Haus, jeden Garten und jeden Zaun. Alles war mir vertraut. Als mein Herz nicht mehr schneller klopfte und mein Gesicht nicht mehr brannte, war die Begegnung zwischen Küche und Flur weit weg. Ich ärgerte mich. Ich war wie ein Kind weggelaufen, statt so souverän zu reagieren, wie ich es von mir erwartete. Ich war nicht mehr 9, ich war 15. Allerdings blieb mir ein Rätsel, was die souveräne Reaktion hätte sein sollen. Das andere Rätsel war die Begegnung zwischen Küche und Flur selbst. Warum hatte ich die Augen nicht von ihr lassen können? Sie hatte einen sehr kräftigen, sehr weiblichen Körper, üppiger als die Mädchen, die mir gefielen und denen ich nachschaute. Um das Rätsel zu lösen, rief ich mir die Begegnung in Erinnerung. Und die Distanz, die ich mir geschaffen hatte, indem ich sie zum Rätsel gemacht hatte, löste sich auf. Ich sah alles wieder vor mir und konnte wieder die Augen nicht davon lassen. später stand ich wieder bei ihr vor der Tür. Eine Woche lang hatte ich versucht, nicht an sie zu denken. Aber da war nichts, was mich ausgefüllt und abgelenkt hätte. Der Arzt ließ noch nicht zu, dass ich die Schule besuchte. Der Bücher war ich nach Monaten des Lesens überdrüssig und die Freunde schauten zwar vorbei, aber ich war schon so lange krank, dass ihre Besuche die Brücke zwischen ihrem und meinem Alltag nicht mehr schlagen konnten und immer kürzer wurden. Ich weiß nicht, woher ich die Courage nahm, zu ihr zu gehen. Und ich weiß auch nicht, warum ich es tat. Sie war nicht zu Hause. Die Eingangstür des Hauses war angelehnt, ich stieg die Treppe hoch, klingelte und wartete. Ich setzte mich auf die Stufen und war entschlossen, sie zu sehen und zu warten, bis sie käme. Die Uhr im Flur schlug zu Viertel, halben und vollen Stunde. Ich versuchte, dem leisen Ticken zu folgen und die 900 Sekunden vom einen Schlagen zum nächsten mitzuzählen, ließ mich aber immer wieder ablenken. Im Hof kreischte die Säge des Schreiners. Im Haus drangen aus einer Wohnung Stimmen oder Musik, ging eine Tür. Dann hörte ich, wie jemand gleichmäßigen, langsamen, schweren Schrittes die Treppe hinaufkam. Sie war es. In der einen Hand trug sie eine Koksschütte, in der anderen einen Brikettbehälter. Sie hatte eine Uniform an, Jacke und Rock, und ich erkannte, dass sie Straßenbahnschaffnerin war. Sie bemerkte mich nicht, bis sie den Treppenabsatz erreicht hatte. Sie sah müde aus. Als sie die Kohlen abgestellt hatte und in der Jackentasche nach dem Schlüssel suchte, klirrten Münzen auf dem Boden. Ich hob sie auf und gab sie ihr.
Unten im Keller stehen noch zwei Schütten. Machst du sie voll und bringst sie hoch? Die Tür ist auf.
Ich rannte die Treppen hinunter. Die Tür zum Kellergeschoss stand auf, das Kellerlicht war an und am Fuß der langen Kellertreppe fand ich einen Bretterverschlag, bei dem die Tür nur angelehnt war. Der Raum war groß und der Koks häufte sich bis zur Luke unter der Decke, durch die er von der Straße in den Keller geschüttet worden war. Neben der Tür waren auf der einen Seite die Briketts ordentlich geschichtet und auf der anderen standen die Koksschütten. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht hatte. Das Füllen der ersten Schütte ging gut, aber als ich auch die zweite Schütte an den Griffen packte und den Koks am Boden aufnehmen wollte, kam der Berg in Bewegung. Von oben hüpften kleine Brocken in großen und große in kleinen Sprüngen herab. Weiter unten war es ein Rutschen und am Boden ein Rollen und Schieben. Schwarzer Staub wolkte auf. Ich blieb erschrocken stehen und stand bald bis zu den Knöcheln im Koks. Als der Berg zur Ruhe kam, trat ich heraus, füllte die zweite Schütte, suchte und fand einen Besen, mit dem ich die Brocken, die in den Kellerflur gerollt waren, in den Bretterverschlag fegte, verschloss die Tür und trug die beiden Schütten hoch. Sie hatte die Jacke ausgezogen, die Krawatte gelockert, den obersten Knopf geöffnet und saß mit einem Glas Milch am Küchentisch. Sie sah mich, lachte zuerst verhalten glucksend, und dann aus vollem Hals. Sie zeigte mit dem Finger auf mich und klatschte mit der anderen auf den Tisch.
Wie siehst du aus, Jungchen? Wie siehst du aus?
Dann sah auch ich mein schwarzes Gesicht im Spiegel über der Spüle und lachte mit.
So kannst du nicht nach Hause. Ich lass dir ein Bad einlaufen und klopf deine Sachen aus.
Sie ging zur Wanne und drehte den Hahn auf. Das Wasser rauschte dampfend in die Wanne.
Zieh deine Sachen vorsichtig aus. Ich brauch den schwarzen Staub nicht in der Küche.
Ich zögerte, zog Pullover und Hemd aus und zögerte wieder. Das Wasser stieg schnell und die Wanne war fast voll.
Willst du mit Schuhen und Hose baden? Ich schau nicht hin.
Aber als ich den Hahn zugedreht und auch die Unterhose ausgezogen hatte, musterte sie mich ruhig. Ich wurde rot, stieg in die Wanne und tauchte unter. Als ich auftauchte, war sie mit meinen Sachen auf dem Balkon. Ich hörte, wie sie die Schuhe gegeneinander schlug und Hose und Pullover ausschüttelte. Ich wusch mich. Das Wasser in der Wanne war schmutzig und ich ließ frisches Wasser zulaufen, um unter dem Strahl Kopf und Gesicht sauber zu spülen. Dann lag ich da, hörte den Badeofen bullern, spürte im Gesicht die kühle Luft, die durch die spaltoffene Küchentür kam, und am Körper das warme Wasser. Mir war behaglich. Es war ein erregendes Behagen, und mein Geschlecht wurde steif. Ich sah nicht auf, als sie in die Küche kam, erst als sie vor der Wanne stand. Mit ausgebreiteten Armen hielt sie ein großes Tuch.
Komm.
Ich wandte ihr den Rücken zu, als ich mich aufrichtete und aus der Wanne stieg. Sie hüllte mich von hinten in das Tuch, von Kopf bis Fuß, und rieb mich trocken. Dann ließ sie das Tuch zu Boden fallen. Ich wagte nicht, mich zu rühren. Sie trat so nah an mich heran, dass ich ihre Brüste an meinem Rücken und ihren Bauch an meinem Po spürte. Auch sie war nackt. Sie legte die Arme um mich, die eine Hand auf meine Brust und die andere auf mein steifes Geschlecht.
Darum bist du doch hier.
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Nicht ja, aber auch nicht nein. Ich drehte mich um. Ich sah nicht viel von ihr, wir standen zu dicht. Aber ich war überwältigt von der Gegenwart ihres nackten Körpers. Ich hatte Angst. Vor dem Berühren. Vor dem Küssen. Davor, dass ich ihr nicht gefallen und nicht genügen würde. Aber als wir uns eine Weile gehalten hatten, ich ihren Geruch gerochen und ihre Wärme und Kraft gefühlt hatte, wurde alles selbstverständlich. Das Erforschen ihres Körpers mit Händen und Mund, die Begegnung der Münder und schließlich sie über mir, Auge in Auge, bis es mir kam und ich die Augen fest schloss und zunächst mich zu beherrschen versuchte und dann so laut schrie, dass sie den Schrei mit ihrer Hand auf meinem Mund erstickte. In der folgenden Nacht habe ich mich in sie verliebt. Ich schlief nicht tief, sehnte mich nach ihr, träumte von ihr, meinte sie zu spüren. Immer wieder regte sich mein Geschlecht, aber ich wollte mich nie mehr selbst befriedigen. Ich wollte mit ihr sein. Ich ging am nächsten Tag wieder in die Schule. Nicht, dass ich die Männlichkeit, die ich erworben hatte, zur Schau stellen wollte, dass ich hätte angeben wollen, aber ich fühlte mich kraftvoll und überlegen und wollte meinen Mitschülern und Lehrern mit dieser Kraft und Überlegenheit gegenübertreten. Außerdem hatte ich mit ihr zwar nicht darüber gesprochen, stellte mir aber vor, dass sie als Straßenbahnschaffnerin oft bis in den Abend und in die Nacht arbeitete. Wie sollte ich sie jeden Tag sehen, wenn ich zu Hause bleiben musste und nur meine Rekonvaleszentenspaziergänge machen durfte? In den nächsten Tagen hatte sie Frühschicht. Sie kam um 12 nach Hause und ich schwänzte Tag auf Tag die letzte Stunde, um sie auf dem Treppenabsatz vor ihrer Wohnung zu erwarten. Wir duschten und liebten uns. Und kurz vor 2:30 zog ich mich hastig an und rannte los. Um 2:30 wurde Mittag gegessen. Ich hätte das Duschen lieber gelassen. Sie war von peinlicher Sauberkeit, hatte morgens geduscht und ich mochte den Geruch nach Parfüm, frischem Schweiß und Straßenbahn, den sie von der Arbeit mitbrachte. Aber ich mochte auch ihren nassen, seifigen Körper. Ich ließ mich gerne von ihr einseifen und seifte sie gerne ein. Und sie lehrte mich, das nicht verschämt zu tun, sondern mit selbstverständlicher, besitzergreifender Gründlichkeit. Auch wenn wir uns liebten, nahm sie selbstverständlich von mir Besitz. Ihr Mund nahm mein, ihre Zunge spielte mit meiner. Sie sagte mir, wo und wie ich sie anfassen sollte, und wenn sie mich ritt, bis es ihr kam, war ich für sie nur da, weil sie sich mit mir an mir Lust machte. Nicht, dass sie nicht zärtlich gewesen wäre und mir nicht Lust gemacht hätte, aber sie tat es zu ihrem spielerischen Vergnügen. Bis ich lernte, auch von ihr Besitz zu ergreifen. Danach waren wir erschöpft. Oft schlief sie auf mir ein. Ich hörte die Säge im Hof und die lauten Rufe der Handwerker, die an ihr arbeiteten und sie übertönten. Wenn die Säge verstummte, drang schwach das Verkehrsgeräusch der Bahnhofstraße in die Küche. Wenn ich Kinder rufen und spielen hörte, wusste ich, dass die Schule aus und 1 Uhr vorbei war.
Wie heißt du?
Was?
Wie du heißt.
Warum willst du das wissen?
Du und ich. Ich will deinen Vornamen wissen. Was ist daran?
Nichts. Jungchen, nichts ist daran falsch. Ich heiße Hannah. Wie heißt du?
Ich heiße Michael.
Michael? Michael. Michael. Mein Jungchen heißt Michael, ist ein Student.
Schüler.
Ist ein Schüler, ist was? 17?
Ja.
Ist 17 und will, wenn er groß ist, ein berühmter...
Ach, ich weiß nicht, was ich werden will.
Aber du lernst fleißig?
Naja, ich bleib sowieso sitzen.
Wo bleibst du sitzen?
In der Untersekundar. Ich habe zu viel versäumt in den letzten Monaten, als ich krank war. Wenn ich die Klasse noch schaffen wollte, müsste ich wie blöd arbeiten. Ich müsste auch jetzt in der Schule sein.
Raus.
Was?
Raus aus meinem Bett und komm nicht wieder, wenn du nicht deine Arbeit gemacht hast. Blöd ist deine Arbeit? Blöd? Was meinst du, was Fahrscheine verkaufen und lochen ist? 2-mal Rohrbach? Wer hat noch keinen Fahrschein? Blöd. Du weißt nicht, was blöd ist.
Tut mir leid. Ich werde meine Arbeit machen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. In 6 Wochen ist das Schuljahr vorbei. Ich werde es versuchen, aber... Ich schaff's nicht, wenn ich dich nicht mehr sehen darf. Ich...
Du musst gehen. Ab morgen habe ich Hauptschicht. 5:30, dann komme ich nach Hause und dann kannst du auch kommen, wenn du vorher arbeitest.
Ich begriff die Situation nicht. War es ihr um mich zu tun oder um sich? Wenn meine Arbeit blöd ist, dann ist ihre erst recht blöd. Hatte sie das gekränkt? Aber ich hatte gar nicht gesagt, dass meine oder ihre Arbeit blöd ist. Oder wollte sie keinen Versager zum Geliebten? Aber war ich ihr Geliebter? Was war ich für sie? Ich zog mich an, trödelte und hoffte, sie würde etwas sagen, aber sie sagte nichts. Dann war ich angezogen und sie stand immer noch nackt. Und als ich sie zum Abschied umarmte, reagierte sie nicht. Warum macht es mich so traurig, wenn ich an damals denke? Warum? Warum wird uns, was schön war, im Rückblick dadurch brüchig, dass es hässliche Wahrheiten verbarg? Warum vergällt es die Erinnerung an glückliche Ehejahre, wenn sich herausstellt, dass der andere die ganzen Jahre einen Geliebten hatte? Weil man in einer solchen Lage nicht glücklich sein kann? Aber man war glücklich. Manchmal hält die Erinnerung dem Glück schon dann die Treue nicht, wenn das Ende schmerzlich war. Weil Glück nur stimmt, wenn es ewig hält? Weil schmerzlich nur enden kann, was schmerzlich gewesen ist? Wenn ich heute eine Frau von 36 sehe, finde ich sie jung. Aber wenn ich heute einen Jungen von 15 sehe, sehe ich ein Kind. Ich staune, wie viel Sicherheit Hannah mir gegeben hat. Mein Erfolg in der Schule ließ meine Lehrer aufmerken und gab mir die Sicherheit ihres Respekts. Die Mädchen, denen ich begegnete, merkten und mochten, dass ich keine Angst vor ihnen hatte. Ich fühlte mich in meinem Körper wohl. Die Erinnerung, die die erste Begegnung mit Hannah hell ausleuchtet und genau festhält, lässt die Wochen zwischen unserem Gespräch und dem Ende des Schuljahres ineinander verschwimmen. Ein Grund dafür ist die Regelhaftigkeit, mit der wir uns trafen und mit der die Treffen abliefen. Ein anderer Grund ist, dass ich davor noch nie so volle Tage gehabt hatte, mein Leben noch nie so schnell und dicht gewesen war. Auch unsere Treffen sind in meiner Erinnerung ein einziges langes Treffen. Seit unserem Gespräch waren sie immer am Nachmittag. Wenn sie Spätschicht hatte, von 3 bis 4:30, sonst um 5:30. Um 7 wurde zu Abend gegessen. Und zunächst drängte Hannah mich, pünktlich zu Hause zu sein. Aber nach einer Weile blieb es nicht bei den 1,5 Stunden und ich fing an, Ausreden zu erfinden und das Abendessen auszulassen. Das lag am Vorlesen. Am Tag nach unserem Gespräch wollte Hannah wissen, was ich in der Schule lernte. Ich erzählte von Homers Epen, Ciceros Reden und Hemingways Geschichte vom alten Mann und seinem Kampf mit dem Fisch und dem Meer. Sie wollte hören, wie Griechisch und Latein klingen, und ich las ihr aus der Odyssee vor.
Lies es mir vor.
Lies selbst. Ich bring's dir mit.
Du hast so eine schöne Stimme, Jungchen. Ich mag dir lieber zuhören als selbst lesen.
Ich weiß nicht.
Sie meinte es ernst. Ich musste ihr eine 1/2 Stunde lang Emilia Galotti vorlesen, ehe sie mich unter die Dusche und ins Bett nahm. Jetzt war auch ich über das Duschen froh. Die Lust, mit der ich gekommen war, war über dem Vorlesen vergangen. Unter der Dusche wuchs die Lust wieder. Vorlesen, duschen, lieben und noch ein bisschen beieinander liegen. Das wurde das Ritual unserer Treffen. Sie war eine aufmerksame Zuhörerin. Ihr Lachen, ihr verächtliches Schnauben und ihre empörten oder beifälligen Ausrufe ließen keinen Zweifel, dass sie der Handlung gespannt folgte und dass sie Emilia wie Luise für dumme Gören hielt. Die Ungeduld, mit der sie mich manchmal bat, weiterzulesen, kam aus der Hoffnung, die Torheit müsse sich endlich legen. Als die Tage länger wurden, las ich länger, um in der Dämmerung mit ihr im Bett zu sein. Wenn sie auf mir eingeschlafen war, im Hof die Säge schwieg, war ich vollkommen glücklich. Am ersten Tag der Osterferien stand ich um 4 auf. Hannah hatte Frühschicht. Sie fuhr um 4:15 mit dem Fahrrad zum Straßenbahndepot und um 4:30 mit der Bahn. Ich stieg bei der zweiten Haltestelle zu. Der zweite Wagen war leer. Im ersten stand Hannah beim Fahrer. Ich zögerte, ob ich mich in den vorderen oder den hinteren Wagen setzen sollte, und entschied mich für den hinteren. Er versprach Privatheit, eine Umarmung, einen Kuss. Aber Hannah kam nicht. Zuerst saß ich, dann stellte ich mich auf die vordere Plattform und versuchte, Hannah zu fixieren. Sie sollte meinen Blick in ihrem Rücken spüren. Nach einer Weile drehte sie sich um und sah mich gelegentlich an. Dann redete sie wieder mit dem Fahrer. Die Fahrt ging weiter. Dann sah ich eine Haltestelle. Ein Wartehäuschen auf freiem Feld. Ich zog die Leine, mit der die Schaffner dem Fahrer signalisieren, dass er anhalten soll, und die Bahn hielt. Weder Hannah noch der Fahrer hatten auf das Klingelzeichen hin nach mir geschaut. Als ich ausstieg, war mir, als sähen sie mir lachend zu. Aber ich war nicht sicher. Dann fuhr die Bahn an und ich sah ihr nach, bis sie zuerst in einer Senke und dann hinter einem Hügel verschwand. Ich erwartete sie um 12 auf dem Treppenabsatz vor ihrer Wohnung. Traurig, ängstlich und wütend.
Schwänzt du wieder die Schule?
Ich hab Ferien. Was war das heute Morgen?
Was soll das heute Morgen gewesen sein?
Warum hast du getan, als kennst du mich nicht? Ich wollte dich...
Ich habe getan, als kenne ich dich nicht. Du hast mich nicht kennen wollen. Steigst in den zweiten Wagen, wo du doch siehst, dass ich im ersten bin.
Warum fahre ich am ersten Tag meiner Ferien um 4:30 mit der Bahn? Doch nur, weil ich dich überraschen wollte, weil ich dachte, du freust dich. In den zweiten Wagen bin ich gestiegen, weil...
Du armes Kind! Warst schon um 4:30 auf und das auch noch in deinen Ferien! Was weiß ich, warum du mich nicht kennen willst? Ist deine Sache, nicht meine! Würdest du jetzt gehen?
Das ist nicht fair, Hannah. Du hast gewusst, du musstest wissen, dass ich nur für dich mitgefahren bin. Wie kannst du dann glauben, ich hätte dich nicht kennen wollen?
Ach, lass mich. Ich hab dir schon gesagt, was du machst, ist deine Sache, nicht meine.
Es tut mir leid, Hannah. Alles ist schiefgelaufen. Ich hab dich nicht kränken wollen, aber es scheint...
Es scheint? Du meinst, es scheint, du hast mich gekränkt? Du kannst mich nicht kränken. Du nicht. Und gehst du jetzt endlich? Ich habe gearbeitet. Ich will baden. Ich will meine Ruhe haben.
Ich dachte, ich gehe für immer. Aber nach einer halben Stunde stand ich wieder vor der Wohnung. Sie ließ mich herein, und ich nahm alles auf mich. Ich hatte gedankenlos, rücksichtslos, lieblos gehandelt. Ich verstand, dass sie gekränkt war. Ich verstand, dass sie nicht gekränkt war, weil ich sie nicht kränken konnte. Am Ende war ich glücklich, als sie zugab, dass ich sie verletzt hatte. Also war sie doch nicht so unberührt und unbeteiligt, wie sie getan hatte. Danach liebten wir uns, und es war, als sei der Anlass unseres Streits eigentlich ohne Bedeutung. Aber sein Ergebnis hatte Bedeutung. Ich hatte nicht nur diesen Streit verloren, ich hatte nach kurzem Kampf kapituliert, als sie drohte, mich zurückzuweisen, sich mir zu entziehen. In den kommenden Wochen habe ich nicht einmal kurz gekämpft. Wenn sie drohte, habe ich sofort bedingungslos kapituliert. Ich habe alles auf mich genommen. Ich habe Fehler zugegeben, die ich nicht begangen hatte, Absichten eingestanden, die ich nie gehegt hatte. Wenn sie kalt und hart wurde, bettelte ich darum, dass sie mir wieder gut ist. Mir verzeiht, mich liebt. Nicht, dass Hannah und ich nach dem ersten Tag der Osterferien nicht mehr glücklich gewesen wären. Wir waren nie glücklicher als in jenen Aprilwochen. In der Woche nach Ostern fuhren wir mit dem Fahrrad weg. 4 Tage. Wir brachen am Ostermontag auf. Die Sonne schien. Und sie schien 4 Tage lang. Morgens war es frisch und tags wurde es warm. Nicht zu warm fürs Fahrradfahren, aber warm genug zum Picknicken. Oft konnten wir nebeneinander fahren. Dann zeigten wir uns, was wir sahen. Die Burg, den Angler, das Schiff auf dem Fluss, das Zelt, die Familie im Gänsemarsch am Ufer. Wenn wir eine andere Richtung und Straße nahmen, musste ich vorausfahren. Sie wollte sich um Richtungen und Straßen nicht kümmern. Wie hatte ich mich auf die Nächte gefreut. Ich hatte mir vorgestellt, dass wir uns lieben, einschlafen, aufwachen und so fort, Nacht für Nacht. Aber nur in der ersten Nacht bin ich nochmal aufgewacht. Sie lag mit dem Rücken zu mir. Ich beugte mich über sie, küsste sie und sie drehte sich auf den Rücken, nahm mich in sich auf und hielt mich in ihren Arm. Dann schlief ich auf ihr ein. Die anderen Nächte schliefen wir durch. Müde vom Fahren, von Sonne und Wind. Wir liebten uns am Morgen. Hannah überließ mir nicht nur die Wahl der Richtungen und Straßen. Ich suchte die Gasthöfe aus, in denen wir über Nacht blieben, trug uns als Mutter und Sohn in die Meldezettel ein, die sie nur noch unterschrieb, und wählte auf der Speisekarte nicht nur für mich, sondern auch für sie das Essen aus. Wir hatten nur einen Streit. Ich war früh aufgewacht, hatte mich leise angezogen und aus dem Zimmer gestohlen. Ich wollte das Frühstück hochbringen und wollte auch schauen, ob ich ein offenes Blumengeschäft fände und eine Rose für Hannah. Ich hatte ihr einen Zettel auf den Nachttisch gelegt. Guten Morgen, hole Frühstück, bin gleich zurück oder so ähnlich. Als ich wiederkam, stand sie im Zimmer, halb angezogen, zitternd vor Wut, weiß im Gesicht. Ich setzte das Tablett mit Frühstück und Rose ab und wollte sie in den Arm nehmen. Sie hatte den schalen, ledernen Gürtel in der Hand, den sie um ihr Kleid tat, machte einen Schritt zurück und zog ihn mir durchs Gesicht. Meine Lippe platzte und ich schmeckte Blut. Es tat nicht weh. Ich war furchtbar erschrocken. Sie holte nochmal aus, aber sie schlug nicht nochmal. Sie ließ den Arm sinken und den Gürtel fallen und weinte. Ich hatte sie noch nie weinen sehen. Ihr Gesicht verlor alle Form. Aufgerissene Augen, aufgerissener Mund, die Lider nach den ersten Tränen verquollen. rote Flecken auf Wange und Hals. Aus ihrem Mund kamen krächzende, kehlige Laute, ähnlich dem tonlosen Schrei, wenn wir uns liebten. Sie stand da und sah mich durch ihre Tränen an. Ich hätte sie in meine Arme nehmen sollen, aber ich konnte nicht. Ich wusste nicht, was tun. Da, wo ich den Zettel auf den Nachttisch gelegt hatte, lag er nicht mehr. Sie machte zwei Schritte zu mir, warf sich an meine Brust, schlug mit den Fäusten auf mich ein, klammerte sich an mich. Jetzt konnte ich sie halten. Ihre Schultern zuckten, sie schlug mit der Stirn an meine Brust. Dann seufzte sie tief und kuschelte sich in meine Arme. Schließlich holte sie ein nasses Handtuch und säuberte meinen Mund und mein Kinn. Sie zog mir das Hemd aus, dann die Hose und dann zog sie sich aus und wir liebten uns. Wir stritten nicht mehr. War ein Windstoß gekommen, hatte den Zettel genommen und irgendwo und nirgendwo hingetragen? War alles ein Missverständnis gewesen? Ihre Wut, meine geplatzte Lippe, ihr wundes Gesicht, meine Hilflosigkeit? Ich habe ein Gedicht, das ich damals geschrieben habe. Als Gedicht ist es nichts wert, aber ich erkenne wieder, wie nah wir einander damals waren. Wenn wir uns öffnen.
Du dich mir und ich dir mich.
Wenn wir versinken.
In mich du und ich in dich.
Wenn wir vergehen.
Du mir in und dir in ich.
Dann bin ich ich und bist du du. Wenn bei Flugzeugen die Motoren ausfallen, ist das nicht das Ende des Flugs. Die Flugzeuge fallen nicht wie Steine vom Himmel. Sie gleiten weiter. Die riesengroßen, mehrstrahligen Passagierflugzeuge. Eine halbe bis dreiviertel Stunde lang, um dann beim Versuch des Landens zu zerschellen. Der Sommer war der Gleitflug unserer Liebe. Oder vielmehr meiner Liebe zu Hannah. Über ihre Liebe zu mir weiß ich nichts. Wir haben unser Ritual des Vorlesens, Duschens, Liebens und Beieinanderliegens beibehalten. Sie wusste, dass mein Leben im Sommer nicht mehr nur um sie, die Schule und das Lernen kreiste. Immer öfter kam ich am späten Nachmittag zu ihr aus dem Schwimmbad. Dort trafen sich die Klassenkameradinnen und Kameraden, machten zusammen Schulaufgaben, spielten Fuß- und Volleyball, Skat und flirteten. Dort fand das gesellschaftliche Leben der Klasse statt. Und es bedeutete mir viel, dabei zu sein und dazuzugehören. Dass ich, je nach Hannas Arbeit, später als die anderen kam und früher ging, war meinem Ansehen nicht abträglich, sondern machte mich interessant. Ich wusste das. Ich wusste auch, dass ich nichts verpasste und hatte doch oft das Gefühl, es passierte gerade, wenn ich nicht dabei war, Wunder weiß was. Ob ich lieber im Schwimmbad wäre als bei Hannah, habe ich mich lange Zeit nicht zu fragen gewagt. Aber an meinem Geburtstag im Juli wurde ich im Schwimmbad gefeiert und nur bedauernd gehen gelassen und danach von einer erschöpften Hannah schlecht gelaunt empfangen. Sie wusste nicht, dass mein Geburtstag war. Als ich nach ihrem gefragt und sie mir den 21. Oktober genannt hatte, hatte sie mich nach meinem nicht gefragt. Sie war auch nicht schlechter gelaunt als sonst, wenn sie erschöpft war. Aber mich ärgerte ihre schlechte Laune und ich wünschte mich weg. Ins Schwimmbad, zu den Klassenkameradinnen und Kameraden, zur Leichtigkeit unseres Redens, Scherzens, Spielens und Flirtens. Als auch ich schlecht gelaunt reagierte, wir in Streit gerieten und Hannah mich wie Luft behandelte, kam wieder die Angst, sie zu verlieren. Und ich erniedrigte und entschuldigte mich, bis sie mich zu sich nahm. Aber ich war voll Groll. Dann habe ich begonnen, sie zu verraten. Nicht, dass ich Geheimnisse preisgegeben oder Hannah bloßgestellt hätte. Ich habe nichts offenbart, was ich hätte verschweigen müssen. Ich habe verschwiegen, was ich hätte offenbaren müssen. Ich habe mich nicht zu ihr bekannt. Ich weiß, das Verleugnen ist eine unscheinbare Variante des Verrats. Von außen ist nicht zu sehen, ob einer verleugnet oder nur Diskretion übt, Rücksicht nimmt, Peinlichkeiten und Ärgerlichkeiten meidet. Aber der, der sich nicht bekennt, weiß es genau. Und der Beziehung entzieht das Verleugnen ebenso den Boden wie die spektakulären Varianten des Verrats. Ich wusste, dass ich Hannah verriet, wenn ich tat, als ließe ich die Freunde wissen, was in meinem Leben wichtig war, und über Hannah schwieg. Ich habe sie nie zufällig getroffen. Auf der Straße oder in einem Geschäft oder im Kino, wohin sie, wie sie sagte, gern und oft ging und wohin ich in den ersten Monaten immer wieder mit ihr zusammengehen wollte, aber sie wollte nicht. Ich sah Hannah nur einmal unverabredet. Es war Ende Juli oder Anfang August, die letzten Tage vor den großen Ferien. Hannah war tagelang in sonderbarer Stimmung gewesen, launisch und herrisch, und zugleich spürbar unter einem Druck, der sie aufs Äußerste quälte und empfindlich, verletzlich machte. Sie hielt sich zusammen, als müsse sie verhindern, unter dem Druck zu zerspringen. Auf meine Frage, was sie quäle, reagierte sie unwirsch. Ich kam damit nicht gut zurecht. Immerhin spürte ich nicht nur meine Zurückweisung, sondern auch ihre Hilflosigkeit und versuchte, für sie da zu sein und sie zugleich in Ruhe zu lassen. Eines Tages war der Druck weg. Zuerst dachte ich, Hannah sei wieder wie immer. Es war nicht die sommerliche Schwüle, die sich beim Betreten der Küche wie ein schweres Gewebe auf mich gelegt hatte. Hannah hatte den Badeofen angemacht. Sie ließ das Wasser einlaufen, gab ein paar Tropfen Lavendel dazu und wusch mich. Die blassblaue, geblümte Kittelschürze, unter der sie keine Wäsche trug, klebte in der heißen, feuchten Luft an ihrem schwitzenden Körper. Sie erregte mich wieder. Als wir uns liebten, hatte ich das Gefühl, sie wolle mich zu Empfindungen jenseits alles bisher Empfundenen treiben. Dahin, wo ich's nicht mehr aushalten konnte. Auch ihre Hingabe war einzig. Nicht rückhaltlos. Ihren Rückhalt hat sie nie preisgegeben. Aber es war, als wolle sie mit mir zusammen ertrinken. Sie verabschiedete mich und ich fuhr. Die Hitze stand zwischen den Häusern, lag über den Feldern und Gärten und flimmerte über dem Asphalt. Ich war benommen. Im Schwimmbad drang das Geschrei der spielenden und planschenden Kinder an mein Ohr, als käme es aus weiter Ferne. Überhaupt ging ich durch die Welt, als gehörte sie nicht zu mir und ich nicht zu ihr. Ich tauchte in das chlorige, milchige Wasser und hatte kein Bedürfnis, wieder aufzutauchen. Ich lag bei den anderen, hörte ihnen zu und fand, was sie redeten, lächerlich und nichtig. Irgendwann war die Stimmung verflogen. Irgendwann wurde es ein normaler Nachmittag im Schwimmbad mit Hausaufgaben und Volleyball und Tratsch und Flirt. Ich habe keine Erinnerung daran, womit ich gerade beschäftigt war, als ich aufblickte und sie sah. Sie stand 20 bis 30 Meter entfernt, in Shorts und offener in der Taille geknoteter Bluse und schaute zu mir herüber. Ich schaute zurück. Ich konnte über die Entfernung den Ausdruck ihres Gesichts nicht lesen. Ich bin nicht aufgesprungen und zu ihr gelaufen. Mir ging durch den Kopf, warum sie im Schwimmbad ist. Ob sie von mir und mit mir gesehen werden will. Ob ich mit ihr gesehen werden will, dass wir uns noch nie zufällig getroffen haben. Was ich tun soll. Dann stand ich auf. In dem kurzen Moment, in dem ich dabei meinen Blick von ihr ließ, ist sie gegangen. Am nächsten Tag war sie weg. Ich kam zur üblichen Stunde und klingelte. Ich sah durch die Tür. Alles sah aus wie sonst und ich hörte die Uhr ticken. Wieder setzte ich mich auf die Treppenstufen. In den ersten Monaten hatte ich immer gewusst, auf welchen Strecken sie eingesetzt war, auch wenn ich sie nie mehr zu begleiten oder auch nur abzuholen versucht hatte. Irgendwann hatte ich nicht mehr danach gefragt, mich nicht mehr dafür interessiert. Es fiel mir erst jetzt auf. Von der Telefonzelle am Wilhelmsplatz rief ich die Straßen- und Bergbahngesellschaft an, wurde ein paar Mal weiterverbunden und erfuhr, dass Hannah nicht zur Arbeit gekommen war. Der Zuständige war freundlich und besorgt und sagte mir, sie hätte am Morgen angerufen, rechtzeitig, dass man die Vertretung organisieren konnte und gesagt, dass sie nicht mehr kommt. Gar nicht mehr. Vor 14 Tagen hatte man ihr angeboten, dass sie zur Fahrerin ausgebildet wird, aber sie hatte alles hingeschmissen. Erst Tage später habe ich daran gedacht, zum Einwohnermeldeamt zu gehen. Sie hatte sich nach Hamburg abgemeldet. Ohne Angabe einer Anschrift. Tagelang war mir schlecht. Ich achtete darauf, dass Eltern und Geschwister nichts merkten. Bei Tisch redete ich ein bisschen mit, aß ein bisschen mit und schaffte es, wenn ich mich übergeben musste, bis zum Klo. Ich ging in die Schule und ins Schwimmbad. Dort verbrachte ich die Nachmittage an einer abgelegenen Stelle, wo mich niemand suchte. Mein Körper sehnte sich nach Hannah. Aber schlimmer als die körperliche Sehnsucht war das Gefühl der Schuld. Warum war ich, als sie dastand, nicht sofort aufgesprungen und zu ihr gelaufen? In der einen kleinen Situation bündelte sich für mich die Halbherzigkeit der letzten Monate, aus der heraus ich sie verleugnet, verraten hatte. Zur Strafe dafür war sie gegangen.